Ja, an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem wunderschönen Ostermorgen. Ein paar Kinder haben es mir schon erzählt, jetzt sind hier mehr die Erwachsenen vor mir. Wer von euch hat heute Morgen schon Ostereier gesucht oder versteckt? Da hinten sind ein paar, ich weiß nicht, ob gesucht oder versteckt, aber um einiges weniger. Ich habe das nicht nur als Kind ziemlich geliebt, sondern ich wollte es so lange wie möglich noch machen, noch weit über 18, wenn ich nach Hause gekommen bin an Ostern. Das Problem ist, mein Papa hat dementsprechend auch den Schwierigkeitsgrad angepasst, wenn er Sachen für mich versteckt hat. Das heißt, es kam da durchaus mal vor, dass ich an Ostern das Klettergerüst auseinandernehmen musste, dass ich irgendwie auf den Boden kriechen musste, weil ich in Richtung Keller musste, oder einmal musste ich, glaube ich, sogar aufs Garagendach draufklettern, weil er da Sachen hingelegt hat. Also ich musste, je älter ich wurde, immer mehr Schritte tun, immer mehr für meine Schokolade arbeiten. Mehr Schritte tun. Was für Schritte gab es am Ostermorgen? Darum soll es heute gehen. Flo hat ja schon gesagt, ein bisschen Zungenbrecher, das Predigtthema. Schritte am, zum, um und ins Grab. Wie immer natürlich werde ich ein bisschen dabei mit Bildern unterstützen. Das ist mein Symbol fürs Grab. Mit dem dicken Stein, mit dem Grab im Hintergrund. Und ihr wundert euch vielleicht, warum soll es jetzt heute um Schritte, um Wege gehen? Das ist unser Jahresmotto. Deswegen gehe ich darauf ein. Next Steps, Schritte ins Meer. Also was sind unsere nächsten Schritte, wenn wir denen, die am Ostermorgen getan wurden, folgen? Ich möchte an dieser Stelle die Ostergeschichte ganz vorlesen aus dem Johannesevangelium und achtet einmal bewusst darauf, was für Bewegungen an diesem Ostermorgen geschehen sind. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Und spricht zu ihm. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben. Zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihm: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetan? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Da will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hatte. So steht's in der Bibel. Luther-Übersetzung. Beziehungsweise so steht's zumindest im Johannesevangelium. Was ein bisschen verwirren kann, ist, wenn man die Ostergeschichte mal nachliest und in die verschiedenen Evangelien reinschaut. Jeder, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die weichen leicht oder stärker von den Erzählungen der anderen ab. Vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen. Ich glaube, es kommt daher, dass der Ostermorgen die Welt aller Beteiligten ziemlich auf den Kopf gestellt hat. So sehr, dass Jahre später, als dann die Geschehnisse aufgeschrieben wurden, nicht mehr ganz klar war, wer zu welchem Moment was gesagt oder was gemacht hat. Wahrscheinlich waren sich sogar die Beteiligten selbst nicht mehr ganz sicher, was sie in welchem Moment gefühlt haben. Denn dieses überwältigende Gefühl der Freude, was sie danach und in der kommenden Zeit dann gespürt haben, diese Begeisterung, die hat wahrscheinlich alles überschattet, was vorher war. Stellt euch mal vor, eine Familie mit zwei Kindern, sagen wir mal 6 und 8 Jahre, geht ins Legoland Dänemark. Für die beiden Kinder ein Highlight ihrer Kindheit, wo sie noch lange von reden, wo sie sich lange dran erinnern. Wenn wir aber diese Kinder 5 bis 10 Jahre später fragen würden, wie genau dieser Tag abgelaufen ist, da werden sie sich wahrscheinlich uneins sein oder unsicher sein. Waren wir zuerst auf der Achterbahn oder waren wir zuerst im Miniaturland? Hat der Papa sich Senf oder Ketchup auf die Hose gekleckert? Und sie werden sich wahrscheinlich auch unsicher sein oder uneins sein eher, was ihr Highlight war, was ihr Höhepunkt war, was ihnen am wertvollsten an diesem Tag war. Wo sich aber die beiden einig sein werden, das sind die Kernpunkte. Wir waren da. Es war eine wunderbare Zeit. Unsere beiden Eltern waren dabei. Es gab Legos. Ein bisschen stelle ich mir so den Ostermorgen vor. Es ist etwas Wundervolles, etwas Unglaubliches passiert. Etwas, das die Welt all derjenigen auf den Kopf gestellt hat, die irgendwie daran beteiligt waren oder die Tage danach noch irgendwie beteiligt wurden und selbst von jedem Menschen seitdem. Bis auf Lukas, der Evangelist, hat auch keiner der Autoren den Anspruch an sein Evangelium, eine vollständige wissenschaftliche Abhandlung, Dokumentation zu sein. Sie wollten von Jesus erzählen, was er gesagt hat, wie er gewirkt hat und was das bedeutet. Das Anliegen der Evangelien ist es, von Jesus zu reden. Und dabei hatte jeder andere Quellen, auf die er zurückgegriffen hat, andere Augenzeugen, die er befragt hat, oder teilweise waren sie auch selbst Augenzeugen. Es gibt aber einige Punkte, bei denen sich alle Beteiligten oder alle Berichte der Evangelien am Ostermorgen einig sind. Das erste ist, die Frauen kamen zuerst ans Grab. Am ersten Tag der Woche, sehr früh. Wer genau die Frauen sind, das ist schon wieder ein bisschen unterschiedlich bei den Einzelnen. Bei Johannes, wie ich gerade vorgelesen habe, wird nur Maria Magdalena erwähnt, die zum Grab kommt. Bei Markus sind es Maria Magdalena, die Mutter des Jakobus und Salome, die dann zum Grab kommen, um den Leichnam zu salben. Bei Lukas bereiten sich auch Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Johannes und die anderen Frauen, die mit ihnen unterwegs waren, schon am Abend vor der Hinrichtung vor und gehen dann so früh wie möglich los. Und bei Matthäus werden Maria Magdalena und die andere Maria, so wird sie genannt, erwähnt, die kommen, um nach dem Grab zu sehen. Das Zweite, was alle gemeinsam haben, ist das Wichtigste. Das Grab war leer. Das Dritte, den Frauen erscheinen 1 oder 2 Engel. Oder wie sie auch beschrieben werden, Männer in glänzenden Gewändern. Diese Engel sind jetzt mal im Grab oder auf dem Grabstein, also auf dem Stein, der vorstand. Aber alle sagen ungefähr das Gleiche zu den Frauen. Es gibt keinen Grund zu trauern. Denjenigen, den ihr sucht, Jesus von Nazareth, der Menschensohn, ist nicht hier im Grab. Er ist auferstanden. Das Vierte, was die gemeinsam haben, als die Frauen das sehen und hören, rennen sie vom Grab weg. Wo sich aber auch wieder die Evangelisten unterschiedlich äußern, ist, ob sie wegrannten vor Angst und keinem was gesagt haben oder wegrannten voller Freude zu den Jüngern, uns denen erzählt haben, aber keiner glaubte es ihnen. Wovon alle Evangelien außer Matthäus berichten, ist, dass Jesus den Frauen oder nur Maria Magdalena persönlich erschienen ist. Und schließlich wird in zwei Evangelien davon berichtet, dass Petrus, sobald er das gehört hat, zum Grab rannte, um nachzuschauen, ob es wirklich leer war. Und bei Johannes rennt noch der Jünger, den Jesus liebte, also er selbst, Johannes, mit. Ihr merkt schon, es gibt so einen Haufen von Bewegung um das Grabtum, einen Haufen von Fußspuren, die da wahrscheinlich an diesem Tag hinterlassen wurden. Weil, wenn keine Bewegung vom Grab ausgehen würde, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Ich halte mich jetzt in der weiteren Predigt vorwiegend ans Johannesevangelium und die Reihenfolge da drin. Und wir nehmen uns mal Zeit, diese Bewegung anzuschauen, am, zum, um und ins. Als erstes am Grab. Die Frauen waren die Ersten am Grab. Sie waren noch in Trauer. Die Hinrichtung war ja gerade auch erst vor 2 Tagen geschehen. Und dazwischen lag eigentlich nur der Sabbat. Deswegen durften sie noch nicht mal das Ritual der letzten Salbung, der letzten Ölung, der letzten Reinigung vornehmen. Damit hat man eigentlich respektvoll dem Toten Abschied gesagt oder Tschüss gesagt. Jesus wurde erst an Karfreitag am Sonnenuntergang beerdigt. Und der jüdische Tag geht von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, anders als bei uns. Und deswegen hat dann schon der Sabbat begonnen und sie mussten diesen Tag abwarten. Und so kommen die Frauen bei erster Gelegenheit so früh wie möglich an das Grab. Bei Markus fragen sie schon auf dem Weg da hoch, das war so ein, wahrscheinlich, Jerusalem ist ja ziemlich felsig und da sind sie wahrscheinlich so Richtung Felsgrab gegangen. Da fragt man sich, okay, was wir nicht bedacht haben, ist, wer räumt uns denn den Stein weg, wenn wir da hinkommen? Worauf sie nicht vorbereitet waren, war, dass der Stein schon weggerollt war. Und das Grab war leer. Und so standen sie am Grab. Doch derjenige, den sie suchen, der ist nicht mehr hier. Dass das Grab am Ostermorgen leer war, ist interessanterweise ziemlich sicher, also historisch gesehen. Dass ein Mann namens Jesus oder Jeschus oder wie es auch im Hebräischen ausgesprochen wird, um 30 nach Christus in Israel gelebt hat und hingerichtet wurde, das berichten ganz viele Quellen, nicht nur christliche, sondern auch jüdische Quellen oder auch römische Quellen. Und da gibt es wenig Grund dran zu zweifeln, dass es diesen Menschen wirklich gab. Aber auch das leere Grab ist relativ sicher. Für mich das größte Argument ist, dass niemand das Gegenteil behauptet hat. Nach Ostern standen die Jünger auf und erzählten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er wieder lebt. Da wäre doch die einfachste Reaktion für den Leuten, die dagegen sind, zu sagen, was? Nee, gucken wir mal nach, machen das Grab auf und zeigen allen, nee, der ist doch noch hier, die erzählen Blödsinn. Aber das haben die nicht gesagt, das haben die jüdischen Führer nicht gesagt. Stattdessen war die Antwort, die Jünger haben den Leichnam weggenommen. Die haben den gestohlen. Matthäus schreibt bei Matthäus 28, 11 bis 15. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von den Wachen in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dieses Gerücht hat sich bei Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Wer am Grab stand, konnte sehen, das Grab war leer. Jesus ist nicht bei den Toten liegen geblieben. Die zweite Bewegung ist dann zum Grab. Die Frauen erzählen es den Jüngern und so wie immer ist der Erste, der zur Aktion springt, Petrus. Er rennt los, um zu schauen, ob das wahr ist, was die Frauen erzählen. Mit Johannes. Und Johannes, schreibt er selbst, konnte scheinbar schneller rennen als Petrus. Wie kommen wir zum Grab? Ich versuche mich jedes Jahr in die Jünger reinzuversetzen. Und zu fühlen, was sie gefühlt haben. Das ist ja auch ziemlich das Ziel von dem Kirchenjahr, von den Festen, die wir regelmäßig feiern. Also, dass wir uns bewusst machen und uns erinnern an das, was geschehen ist. Die Jünger fühlten die Vorfreude beim Einzug nach Jerusalem. Dieses Gefühl, Teil von etwas Großem und Wichtigem zu sein. Die Gemeinschaft, aber auch Verwirrung über Jesus bei dem letzten Abendmahl, über seine Aussagen in der letzten Zeit. Die Angst vor Strafe und Gewalt bei der Verhaftung. Die wachsende Verzweiflung im Verlauf der Verurteilung Jesu. Und dieser bodenlose Abgrund der Hoffnungslosigkeit nach der Hinrichtung. Das Gefühl, dass diese glorreiche Zukunft, an die man geglaubt hat, weggerissen wurde. Diese Leere von Trauer, Angst, Perspektivlosigkeit am Sabbat. Und dann die Verwirrung und das Unverständnis, als die ersten Gerüchte aufkommen. Der Zweifel, der sich ganz langsam zu absoluter Begeisterung umwandelt. Der Christ hat es in seiner Predigt am Karfreitag betont. Die Jünger haben es nicht sofort gecheckt, obwohl Jesus es mehrfach angekündigt hat. Einfach, weil es eigentlich unmöglich ist. Weil es so außerhalb unserer Norm der Weltwirklichkeit, unserer Norm der Vorstellungskraft ist. Wie hätte ich reagiert, wenn die Frauen zu mir gekommen wären und gesagt hätten, das Grab ist leer? Uns sind Engel erschienen und die haben gesagt, Jesus wäre auferstanden. Vielleicht hätte ich es einfach abgetan. Ihr tickt doch nicht mehr richtig. Da spricht die Trauer aus euch. Legt euch mal hin, ihr braucht ein bisschen Schlaf. Vielleicht wäre es mir wie Petrus gegangen. Bitte, was ist passiert? Das glaube ich nicht. Ich muss zum Grab und muss selbst nachschauen. Wie kommen wir zum Grab? Also, wie reagieren wir auf die frohe Nachricht, die frohe Botschaft, die uns erzählt wird? Laufen wir los und laufen wir los oder bleiben wir, wo wir sind? Setzen wir uns in Bewegung und rennen zum Grab in die richtige Richtung. Petrus und Johannes, die rennen zum Grab und wie gesagt, der Erste, der da war, war Johannes. Und der ging erstmal um das Grab drumherum. Sobald das Grab in Reichweite kommt, bremst Johannes ab. Keuchend bleibt er stehen und geht dann langsam Schritt für Schritt näher. Auch er sieht, dass der Stein weggeräumt ist. Vorsichtig blickt er sich um. Wo sind denn die Wachen? Ist noch jemand da? Was ist überhaupt los? Und dann langsam geht er noch einen Schritt näher. So nah, dass sich seine Augen an das dunkle Innere des Grabs gewöhnen. Und drinnen sieht er nichts. Na doch, die Leinentücher, in die Jesus gewickelt war. Ordentlich zusammengelegt. Und da blieb Johannes stehen. Im Eingang des Grabs. Wie geht es uns damit? Wie gehen wir damit um? Gehen wir erstmal vorsichtig näher. umrunden wir das Grab erstmal, bleiben wir im Eingang stehen. Um das Grab drumherum zu gehen, das ist so ein Ankommen, ein Luftholen, ein Merken, hier ist etwas anders, als ich es erwartet habe. Hier hat sich etwas verändert. Hier ist etwas Wichtiges geschehen. Es ist ein erster vorsichtiger Blick, aber es ist noch kein Schritt hinein in das Grab. Vielleicht stehst du da heute, wenn du dir nicht sicher bist, ob du es alles wirklich glaubst, wenn du es dir vielleicht wünschst oder du interessiert bist, du erste Zeichen siehst, aber du kannst es noch nicht ganz annehmen, dann ist das vollkommen okay. Komm erstmal an, freu dich mit allen anderen über diesen Festtag und warte darauf, bis Jesus dir begegnet. So haben die Jünger es auch gemacht. Erst dann, als Jesus ihnen wirklich begegnet ist, haben sie geglaubt. Wichtig ist, bei dieser Position auch Gott zu bitten oder Gott zu bitten, dass man Jesus begegnet. Dann kommt der Nächste an. Kurz nach Johannes kommt Petrus ziemlich aus der Puste an. Schwer atmend drückt er sich direkt an Johannes vorbei und geht sofort in das Grab hinein. Heißblütig, ohne Zögern, ohne zuerst nachzudenken, so wie er eben ist. Und auch er sieht im Grab nur die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesus' Kopf gelegt wurde. Aber nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Und jetzt danach ging dann auch Johannes hinterher hinein. Aber sie verstanden nicht, was hier geschehen war. Sie waren nur verwirrt und fragten sich wahrscheinlich, wer den Leichnam weggenommen hat. Aber egal, ob sie es verstanden oder nicht, die Schritte in das Grab waren Schritte in eine neue Wirklichkeit. Etwas, was wir heute verstehen, Schritte ins Grab stehen für die Erkenntnis der Auferstehung. Spätestens bei den Schritten ins Grab muss mir heute klar werden, dass Jesus nicht mehr hier ist. Dass hier im Grab mit dem Tod nicht das absolute Ende ist, dem wir unterworfen sind. Dass hier nicht das Ende aller Dinge ist. Wenn das Grab leer ist, dann ist der Tod besiegt. Und wenn ich die Schritte in das Grab hineingehe, dann erkenne ich, dass es unmissverständlich wahr ist. Was wir vorhin auch gesagt haben bei der Begrüßung, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. An Karfreitag denken wir daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir frei sind, weil Jesus für uns die Sünde ins Grab reingetragen hat. Und am Ostermorgen sehen wir, dass das Grab leer ist. Das bedeutet nicht, dass Jesus die Sünden zurückgegeben hat, weil er keine Lust hatte, sondern das bedeutet, dass der Tod nicht das Ende ist. Der Preis wurde gezahlt und als Erster wurde Jesus vom Vater wieder zum Leben auferweckt. Das Reich Gottes bricht in ihm an. Wir sind nicht mehr dem Gesetz der Welt unterworfen, wo jeder, der Sünder ist, was ja jeder ist, dem Tod untersteht. Sondern wir sind frei von der Sünde. Nach dem Ostermorgen mehr noch, wir sind frei von der Last des Todes. Mit Jesus ist der Zugang zum Vater und zur ewigen Gemeinschaft mit ihm frei. Gehst du auch ins Grab hinein, so wie die beiden dann, und erkennst das selbst. Die letzten Schritte vom Grab sind ein bisschen versteckt. Die letzten Schritte, die in der Ostergeschichte getan werden, werden uns nicht direkt beschrieben, aber es sind die wichtigsten. Es sind Jesu Schritte aus dem Grab heraus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist Maria, den Jüngern und vielen mehr begegnet. Und er will auch jedem von euch leibhaftig begegnen. Es gab viele Schritte. Das erste, am Grab können wir stehen und sehen. Zum Grab sollten wir uns in Bewegung setzen. Um das Grab können wir herum gehen und ankommen. In das Grab gehen wir, um zu erkennen, dass es wahr ist. Und Jesus ist aus dem Grab herausgegangen. Er ist nicht tot, sondern er lebt. Und deswegen ist Ostern das größte Freudenfest, was wir haben. Halleluja. Damit ihr es auch ein bisschen mit nach Hause nehmen könnt, Flo, kannst du mir mal die Box da hochbringen? Damit ihr es mit nach Hause nehmen könnt, habe ich noch was vorbereitet. Und zwar, vielen Dank, da ist ein großer. Und zwar, ich kann es nicht alles beschreiben, habe ich euch Grabsteine mitgebracht. der Stein, der das Grab verschloss, wurde weggerollt. Jesus ist da hinausgegangen. Und wir haben hier einige Steine für euch mit dem kleinen Symbol des Grabs drauf, also das Symbol, was ich hier immer benutze, draufgemalt. Und ich möchte euch bitten, die mitzunehmen. Ich habe jetzt ein paar 70 Stück. Ich hoffe mal, jeder kriegt eins, aber ich weiß nicht, wie viele wir heute sind. Nehmt die mit, aber lasst sie nicht einfach bei euch liegen als Briefbeschwerde oder irgendwas. Entweder gebt sie weiter jemanden, wenn er die frohe Botschaft sagt und dieser Person auch sagt, Jesus lebt, er ist nicht im Grab liegen geblieben. Oder aber, wenn ihr heute einen Osterspaziergang macht, legt sie irgendwo hin, wo andere Leute sie finden können. Dass überall in der Welt verteilt wird, dass das Grab offen ist, dass der Stein weggerollt ist. Das würde ich euch mitgeben. Amen.